Ja, Freunde, hello again und herzlich willkommen zu Kiez und Schnauze, dem Podcast von Wir Berlin. Ich bin der Joab Nist und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, in der wir uns mit einem Thema beschäftigen, das uns zwar ja, oftmals täglich auf Berlins Straßen direkt begegnet, aber an dem wir auch oft unbeachtet vorbeigehen. Es geht heute um Menschen ohne Obdach. Nach Schätzungen der Wohlfahrtsverbände leben ca. 6.000 bis 10.000 Menschen in Berlin auf der Straße. Und wir möchten diesen Menschen heute eine Stimme geben und auch mal versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen, vor welchen Herausforderungen eigentlich Menschen ohne Obdach stehen und wie sie ihren Alltag meistern. Dazu unterhalte ich mich heute mit meinem Gast Uwe. Uwe Tobias, er ist gebürtiger Berliner, hat 7 Jahre lang auf der Straße gelebt und es geschafft, diese Situation zu überwinden. Ich freue mich sehr, dass Uwe heute mit uns seine, ich glaube, sehr persönlichen Erfahrungen aus dieser Zeit teilen wird und bin sehr gespannt auf seine Geschichten.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Uwe, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Guten Tag auch. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Uwe, bevor wir losstarten. Eine Frage an dich. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch aufgeschnappt, dass du das 22. Mal 42 geworden bist. Wie hast du das Geheimnis der ewigen Jugend für dich entdeckt? Lass uns bitte daran teilhaben.
Das ist ganz komisch entstanden. Mein Neffe wurde damals 30. Und da hat mein anderer Schwager ihm gesagt, Ronny, wie alt bist du denn geworden? Da hat er gesagt, 24. Seitdem ist er 24 und ich 42. So, also werde ich jetzt zum 23. Mal 42. Wie sagt der Psychologe so schön, man muss sich kleine Inseln der Freude schaffen.
Ja, das ist, nehme ich mir gerne ein Beispiel. Wir wollen heute darüber sprechen, du warst selbst 7 Jahre lang obdachlos. Ich glaube, es war die Zeit direkt nach der Wende, 91 bis 98. Kannst du uns einfach mal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, in die Vergangenheit, wie kam es eigentlich dazu, dass du obdachlos geworden bist?
Also, ich muss mal sagen, ich bin ehemaliger politischer Häftling in der DDR gewesen und habe vor 42 Jahren, jetzt haben wir wieder die Zahl 42, bin da über eine Mauer gesprungen. Und die haben mich auch gekriegt, dann war ich bei der Stasi, ewige Verhöre und so weiter und so fort. Die Staatsanwältin hat mich damals verurteilt zu 2 Jahre, 6 Monate, 5 Jahre Berlin-Verbot.
Berlin-Verbot?
Mhm. Ja, also ich durfte nach dem Zuchthaus, damals sagte man noch Zuchthaus, nicht mehr Berlin betreten.
Okay.
So, und nach dem 14 war Meldepflichtparagraf, darin war Umgangsverbot, Straßenverbot, Kneipenverbot, Berlinverbot mit zusätzlicher Arbeitsplatzbindung. Und wer dagegen verstoßen hatte, wurde eingesperrt wegen Verstoß in gerichtlicher Maßnahmen. Und jetzt kommt der Grund. Die Staatsanwältin sagte wortwörtlich zu mir, ich bin eine Distel im sozialistischen Rosengarten, eine Schwür im Arsch unserer sozialistischen Gesellschaft. So. Und da ich ein Mensch bin, der sich ja nicht gefallen lässt, bis zum heutigen Tag jedenfalls, habe ich ihr auch eine Antwort gegeben. Ich habe sie ihr gesagt, denn lieber drüben in der Gosse in, als hier in Trabant 601 zu fahren. Und für diesen Satz kassierte ich 500 Mark Ordnungsstrafe. Und dem sei nicht genug. Ich habe ihr dann noch mal was gefragt. Ich sage, Sie können mir doch bestimmt erklären, wer hier die Mauer hingestellt hat. Tja, das waren auch nochmal 500 Ostmark. Und dann bin ich ja rausgekommen und bin ja nicht nach Berlin, durfte ich ja nicht. Ich bin dann nach Blech City gekommen. Blech City ist nichts anderes als Eisenhüttenstadt.
Okay.
Und dann ist es so, wie 89 die Mauer aufgemacht wurde, habe ich nochmal einen Beruf zum Maurer gemacht. Und dann bin ich 91 nach Berlin. Und diesen Satz, den ich vorhin erwähnte, wollte ich nur 3 Tage auf der Straße leben. Dass aus den 3 Tagen 7,5 Jahre wohnen, ist ein Schicksal. Ich habe es überstanden und dann ist es gut. Wenn man immer da drin ist, kommt man nicht so schnell raus. Hilfe gibt es, aber die Hilfe muss man selber suchen.
Das liegt jetzt ja schon viele Jahre zurück. Kannst du dich trotzdem noch an diesen einschneidenden Moment erinnern. Wo zum Beispiel hast du überhaupt die ersten ein, zwei Nächte übernachtet?
Ich kann nicht noch sagen, das war die Sandkrugbrücke in der Berlinstraße. Mhm. Da war ja früher ein Grenzübergang und unter der Brücke standen die Grenzer. Mhm. Weil wer abgehauen ist, gab es nur zwei Optionen. Entweder die knallen dich ab oder die sperren dich ein. Und da hatte ich auch meine drei Freunde kennengelernt. Und da haben wir dann drunter geschlafen. Und dann ist es halt so, dass es eben für mich nicht so schlimm war.
Wie hast du die kennengelernt? Also
naja, ich war
auf der Straße oder davor schon kanntest du sie?
Nee, ich habe die hier in der Friedrichstraße kennengelernt. Da wo war früher das am Bahnhof, da war früher Kaisers drinne und das war so ein ganz großes Haus. Das war früher das japanische Handelszentrum, was jetzt da drin ist, weiß ich nicht. Jetzt ist da jedenfalls Starbucks drinne. Und da wollte ich drin bei Kaisers mir Bier und Schnaps holen und da kam dann mein Freund Rudi an und sagte, ich hole ihm aufs Maul. Ich sage, warte, bis ich rauskomme, dann können wir wieder den Jank machen. Und so ist es entstanden und so ist die Freundschaft entstanden. Die ist ganz plump, nur auf Deutsch gesagt, wegen der Backpfeife. Mhm. Und dann ist es eben halt so gewesen und die haben mir dann gezeigt, wie man denn angehält kommt und so weiter und so fort.
Zum Beispiel?
Ganz einfach, ich habe mich über die Levetzow-Straße, das ist die Wohnungslosenhilfe, die Leiterin kenne ich schon ziemlich lange, 31 Jahre, und die hat mir die Abmeldung besorgt, weil ich ja da in Blechzetti noch gemeldet war.
In Eisenhüttenstadt.
Ja, Eisenhüttenstadt. Und die hat mir dann das besorgt, druckzuck, so, und dann konnte man so seinen Tagessatz holen. Ein Tagessatz lag zwischen 16,66 Mark und 17,50 Mark. D-Mark. Mhm. Und das hat man nur gekriegt, wenn man keine Adresse im Ausweis hatte. Man hatte drei Buchstaben im Ausweis. OFW. Heißt ohne festen Wohnsitz. Mhm. Und Berlin hat ja nie einen Tagessatz gezahlt. Wir sind immer durch ganz Deutschland die Tour, ob das Bayern war. Also ich kann ja nicht aufzählen, wo ich überall war und doppelt und dreifach. Warum doppelt, dreifach? Früher hatte man ja nicht das Zeitalter der Technik, wo jeder ein Handy, einen Computer und ein Tablett besitzt. Dann hat man Folgendes gemacht. Wenn man von 10 bis 11 in Potsdam war, war man von 12 bis 1 in Brandenburg und hat das gleiche Normal geholt, ohne dass das Amt von anderen
du hast verschiedene Tagessätze eingesammelt und damit erstmal dann sozusagen diese Zeit überbrücken können. Aber hat das gereicht oder musste man nebenher auch noch betteln gehen?
Dieses Geld, was man gekriegt hat, und dann konnte man noch Bekleidungsgeld beantragen.
Okay.
Und da der damals schon Suppenküchen und Kleiderkammern gab, ist es eben halt so, dass es muss keiner in Berlin verhungern, weil es gibt diese ja. Und da ist es eben halt so, dass wir früher immer sonntags in Franziskanerkloster gegangen sind in Pankow. Mhm. Da hat man sich eben was geholt und so.
Du hast ja gerade gesagt, es muss niemand auf Berlins Straßen hungern. Oft heißt es ja auch, niemand muss hier auf der Straße leben. Wer obdachlos ist, ist selbst schuld oder hat sich das selbst verschuldet gewissermaßen. Wie siehst du das? Du hast ja auch vorhin gesagt am Anfang, das war irgendwie bei dir Schicksal dann auch. Wie viele von den Menschen, denen du dort begegnet bist, die konnten gar nichts dafür, die sind da einfach gelandet. Wie verteilt sich das so?
Naja, das verteilt sich in dem Moment so, wenn man zum Beispiel eine Wohnung hat und kommt dann nicht nach, die Miete nachzuzahlen, räumungsklar, dann fliegt man raus. Dann ist man vielleicht noch glücklich, dass man in so ein Übergangshaus, also ein Männerwohnheim wohnt oder so. Und bei mir war es ja bewusst gewählt durch den Satz. Ich sage immer, alles, was ich mache, alles, was ich tue, entscheide ich bis zum heutigen Tag selber. Kein Zweiter, kein Dritter und nicht der Nachbar, der um die Ecke wohnt. Denn wenn man erwachsen ist, ist man für sich selbst verantwortlich. Da ist es eben halt so, ja, der eine, die Frau hat ihn rausgeschmissen, oder der, und der war auch, Und bei mir war das eben anders. Ich hatte das Freiheitsgefühl. Ich hatte das Gefühl, nicht gebraucht zu werden.
Ja, du sagst, es war eine bewusste Entscheidung von dir. Wie reagieren dann Freunde und Familie, wenn sich jemand für diesen Weg quasi so entscheidet? Weil das ist ja dann auch erstmal ein Schock und auch vielleicht eine Last für die Menschen, die dich lieben.
Ich muss mal von vornherein sagen, ich bin kein Familienmensch, bis zum heutigen Tag nicht. Ich mag Familie überhaupt nicht. Selbst damals war meine Tochter, die war damals 13 und schlecht pubertierend drauf. Ich verschöner das Wort jetzt mal. Und die sagt, Papa, ich werde dich suchen. Und ich habe gesagt, du wirst mich nicht finden. Und ich hatte recht, weil ich habe die Freiheit genossen.
Also du wolltest auch nicht gefunden werden?
Nein.
Wolltest du auch in dem Sinne keine Hilfe annehmen dann?
Zum Anfang kamen sie ja alle an, diese Straßensozialarbeiter. Na, wir können dir doch helfen. Und ich habe gesagt, nö.
Ja, das erinnert mich an einen Fall, der 2021 ziemlich bekannt wurde in den Medien. Ich wohne selber in Neukölln, da hat sich das auch zugetragen. Ich habe ihn auch oft gesehen. Es war ein Obdachloser, der hieß Markus. Und der ist Anfang 2021 in der Herfurtstraße im Schillerkiez verstorben. Und ich kann mich erinnern, dass damals an der Stelle, wo er verstorben ist, ein ganz langer Abschiedsbrief hing von Nachbarn, die über Markus sozusagen geschrieben haben, um das auch zu verarbeiten, weil sie kannten den jahrelang, der war ganz oft im Kiez, hat dort quasi gelebt, aber eben auf der Straße. Und dieser Abschiedsbrief, ich werde ihn nie vergessen, ich habe den auch bei Notes of Berlin damals veröffentlicht, dann gab es eine große Resonanz, weil das war so ein bisschen ein Hilferuf der Nachbarn, weil Markus sich nicht helfen lassen wollte. Und das musste man ja dann auch letztendlich akzeptieren, so wie in deinem Fall. Du wolltest vielleicht auch dann nicht gefunden werden, dass deine Tochter dir dann dich nicht lange sucht und dir deine Freiheit vielleicht auch nimmt, deine selbstbestimmte Freiheit, die du da gewählt hast. Und da gab es einen Satz in diesem Abschiedsbrief, der mich wirklich sehr ergriffen hat, und der lautete: Berlin verurteilt nicht, aber es fängt dich nicht auf, wenn du stürzt. Wie siehst du das? Du hast selbst sozusagen gewählt, aber du hast nicht nach Hilfe gefragt.
Ist richtig. Aber ich meine, von diesem Fall Markus habe ich auch selbst gelesen. Und ist ja auch durch Facebook und überall durchgegangen und auch in den Nachrichten. Ja. Und hat mich auch bewegt. Kein Dings, weil ich war ja einer von denen gewesen, weil ich es ja auch nie wollte. Und meine Mutter sagte noch zu ihren Lebzeiten: Junge, hör mal auf mit dem Saufen. Ich habe gesagt, ich sauf mal tot und dann ist gut. Dass es denn jetzt ganz anders kam, dass ich denn nach 7,5 Jahren den Ausstieg gemacht habe, habe ich sage immer, Getränkeunfall zu verdanken.
Ein Getränkeunfall?
Ja.
Kannst du das ein bisschen umschreiben?
Ich habe früher ein bisschen mehr getrunken als nötig.
Ja.
Dann ist es so, dass ich eben in meinem Brausebrand, in meinem Suff am U-Bahnhof Hohenzollernplatz gewesen bin und bin da alle Treppen runtergeknallt. Habe mir einen Außenbandriss zugezogen, Sprunggelenk zertrümmert, alle 5 Zehen gebrochen, mit einem Alkoholspiegel von 4,27 Promille. Die Promillezahl, das kann ich so ja beweisen. Weil man schüttet nur noch nach, der Körper kommt nicht zu meinen Giften, dadurch kommt die Promillezahl zustande. Und dann kommt man im Krankenhaus. Und wer im Krankenhaus kommt, muss nicht denken, dass er das irgendwann bezahlen muss, weil da gibt es Sozialarbeiter, die sich mit den zuständigen Sozialamt in Verbindung setzen. Und ich habe damals einen Straßensozialarbeiter angerufen, den ich kannte. Und da hat das Relais, ich sage mal, das Relais hier um Klick gemacht. Ich wollte auf jeden Fall eine Therapie. Dann kam ich nach 4 Wochen raus und es war ein Wort mit X, das war 10-mal nix, es gab keine Therapie. Also stand ich so eine Stunde am Bahnhof Zoo, weil wir uns ja von früher alle kannten. Und die haben mir Bier und Schnaps angeboten und ich habe gesagt, nee, kein Bock. Aber nach einer Stunde habe ich gesagt, das bist nicht du. Du verarschst dich gerade selber. Also bin ich zur nächsten Kaufhalle gegangen und habe mir wieder Bier und Schnaps geholt. Und dann haben sie mich irgendwie, waren es 3 Wochen dran, waren es 3,5 Wochen, in der S-Bahn aufgelesen. Und dann kam ich wieder ins Krankenhaus und da sagte der Professor, das war kurz vor um. Und da er das Relais Klick gemacht hatte, habe ich den nochmal angerufen. Und auf immer gab es eine Therapie.
Und das war sozusagen der Anfang vom Ende deiner Zeit auf der Straße, weil,
genau,
weil du dann bereit für Hilfe warst. Ja, kann man das so sagen?
Ich habe die Hilfe gesucht.
Du hast sie gesucht.
Mhm. Ich habe die gesucht und das weiß jeder selber.
Wir haben das ja eingangs auch gesagt, man begegnet sehr vielen Menschen ohne Obdach in Berlin. Hast du da viel Solidarität erfahren oder auch wurdest du auch manchmal vertrieben von Menschen, von deren Orten, wo du vielleicht Unterschlupf gesucht hast? Was hast du da sozusagen an Erfahrungen mitgenommen?
Also, ich wurde damals nirgendwo vertrieben, weil ich hatte damals so, zu meiner Zeit gab es eben mehr leer stehende Häuser. Ja. Und was ein Highlight ist, ist die Berliner Charité. Mhm. Da hatte ich einen ganzen Häuserkomplex für mich alleine gehabt.
Ja.
Also das wir Viere. Weil früher ist man ja, früher die DDR der Bartschlüssel gehabt. Das sind diese mit den Zickzack da unten dran. Und ich hatte keine 768 Schlüssel bei. Ich hatte 3-Liter-Schlüssel bei, mittelgroß und klein. Ich kam in jedes Haus drin. Und ich kann heute, bis zum heutigen Tag, auch Türen präparieren, ohne dass das jemand mitkriegt. Und das, was die an Sicherheitsschlösser hatten, so eine Dinge halt mit einem Löffel aufgemacht. Also hatten wir früher auch was Gutes gehabt. Und warum mit mir so gut ging, ist es halt so, ich habe ja auch noch eine politische Rehabilitierung gehabt von schlappen 75.000 D-Mark. Darum, ich kann's bis zum heutigen Tag nicht. Ich könnte nicht betteln. Ich weiß nicht warum, woher das liegt. Wegen der Zigarette kann man fragen, das ist kein Ding.
Ja.
Aber wegen Geld hätte ich nicht fragen können.
Ich würde gerne mal zwei Aushänge vorlesen aus Friedrichshain, die unterschiedlicher fast nicht sein könnten, wie Menschen dann auch auf Menschen ohne Obdach reagieren. Einmal hat jemand an einen Hauseingang einen Zettel aufgehangen, da steht drauf: Hallo Obdachloser, scheiß bitte nicht mehr in unser Treppenhaus, hier kannst du nicht schlafen, das nächste Mal wirst du von der Polizei geweckt. Klare Ansage, unerwünscht. Und dann wurde uns auch mal ein Zettel eingesendet, eben auch aus Friedrichshain, der die Thematik etwas anders aufgreift. An die Nachbarinnen, die gestern Nacht die Polizei angerufen haben, wegen eines schlafenden Menschen in der Einfahrt: ein wenig Solidarität aus dem warmen Zuhause wäre mehr als angebracht. Niemand sucht sich auf der Straße auszuschlafen. Jedes Jahr sterben Dutzende Menschen dem Kältetod in Deutschland. Wir können helfen und wenn das nur heißt, für eine Nacht einem Unbekannten Windschutz zu geben, in solidarischen Grüßen eine Nachbarin. Hast du das Gefühl, es spaltet manchmal ein bisschen die Gesellschaft?
Es spaltet die Gesellschaft aber richtig. Weil gut, wenn einer da sich in einem Haus ausmachen lassen tut oder so, weil das eben irgendwie, das können ja auch gesundheitliche Gründe sein. Und dann ist es ja schon ein bisschen Dings. Aber wenn man jetzt so für eine Nacht oder so drin schläft, dann sollen die Leute doch drüber hinwegkicken, denn es ist abends kalt. Wir haben jetzt -2 Grad, ist mir noch ein bisschen zu warm, weil ich noch eine andere Kälte gewöhnt bin. Und dann sollen sie die Leute doch einfach lassen. Sie sollen doch sagen, oder die rufen den Kältebus der Berliner Stadtmission an. Oder es gibt ja mittlerweile auch Deutsche Rote Kreuz, Johanniter und so weiter und so fort, die sich da alle sehr einbringen, dass sie abends eine warme Mahlzeit haben und dann ein Dach über dem Kopf haben und nicht erfrieren müssen.
Bevor jemand da draußen in irgendeiner Weise auch nur droht zu erfrieren, sollte man doch vielleicht da über seinen eigenen Schatten springen und auch wenn man das vielleicht nicht im eigenen Hausflur sehen möchte, dass man es zumindest akzeptiert für eine gewisse Zeit, weil es geht einfach um Menschenleben. Ne? Jetzt haben wir natürlich viele Herausforderungen schon angesprochen, die einhergehen mit dem Leben auf der Straße. Was hat dir die Kraft gegeben, draußen auf der Straße weiterzuleben?
Also die Kraft hat mir eben, also wir waren ja, wie gesagt, 4 Mann immer unterwegs.
Da war einer für einen,
war einer für einen anderen da, weil ich ja war falsche Freunde, richtige Freunde, die ich ja nun wirklich mal eigentlich gibt. Und da ist es eben halt so, wenn man den Zusammenhalt nicht hat und lebt alleine auf der Straße, kann das Leben ganz schön einsam werden. Aber es gab auch Zeiten, wo ich gesagt habe, Jungs, ich knall mich mal hier für ein paar Tage raus. Wir sehen uns ja irgendwo. Meist haben wir immer um Alex gestanden. Und da ist es dann halt so, da wollte ich eben so für mich alleine sein. Und
aber du hast dich dann in dem Moment eben nicht alleine gefühlt, weil du wusstest, die Jungs sind da, wenn du sie brauchst. Wenn du sie suchst, findest du sie. Aber du wolltest einen Rückzug haben.
Ja.
Jetzt hast du ja schon mehrmals gesagt, dass du damals nicht so gerne Hilfe angenommen hast. Warst du vielleicht trotzdem einmal bei dem Weihnachtsessen von Frank Zander, was er 1995 das erste Mal ins Leben gerufen hatte? Warst du da einmal vor Ort?
Genau, 1995 war ich das erste Mal dabei. Und das war noch an der Janowitzbrücke, in der Brückenstraße, da wo jetzt die chinesische Botschaft ist.
Ja, kenn das Haus.
Und das war früher zu Kommunistenzeiten das Haus des FDB, des Gewerkschaftsbundes. Und da hat der schon gut ausgeteilt. Glühwein, aber Glühwein mit Schuss, das Ding war gut. Ja, und da ist es eben halt so gewesen, da erinnere ich mich sehr dran. Ich habe auch mit ihm schon persönlich gesprochen. Ich habe ihn am Flughafen schon getroffen und so. Das ist ein ganz, ganz feiner Mensch. Ich mag den sowieso. Nicht nur wegen seiner Lieder, weil ich bin ja mit denen auch groß geworden. Zwar durfte man ja diese Lieder im Osten nicht hören, aber war mir auch real. Jedenfalls ist ein ganz feiner Mensch und der setzt sich so für die Obdachlosen ein. Und darum habe ich gesagt vorhin, verstehe ich nicht, warum andere Leute, die alles haben, unbedingt dahin müssen und den anderen das wegnehmen muss.
Aber es war ja so, du warst dann damals einer der ersten 250 Gäste, die bei dem allerersten Weihnachtsfest von Frank Zander...
Das waren mehr.
Okay, na dann, du weißt, du warst da. Ich habe es nur in der Vorrecherche so nachlesen können. Mittlerweile kommen da mehrere Tausend, bis zu 3000, die eingeladen werden. Ja, und wir hatten die Gelegenheit, mit seinem Sohn Markus Zander im Vorfeld auch dazu zu sprechen, wie überhaupt diese Idee entstanden ist und wo sie heute steht. Und da haben wir jetzt einfach mal kurz rein.
95 waren wir das erste Mal, haben wir das gemacht. Und zwar waren wir inspiriert von der Plattenfirma damals. Und zwar war das Bruce Springsteen in Amerika. Der hat zu einer CD, ja, war damals so, ne? CD-Release hat er arme Menschen eingeladen. Und dann dachte Vater, Mensch, das ist eine gute Idee, das machen wir auch. Ne? Wir hatten ein neues Album oder Vater hatte ein neues Album, 95, und da laden wir mal nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch mal arme Menschen ein. So, nach einer Woche haben wir gemerkt, das ist eine so blöde Idee, auf den Rücken der Armen quasi eine CD vorzustellen. Und dann haben wir gesagt, das lassen wir mal ganz schnell mit der CD, die machen wir anders. Aber das Fest, das machen wir trotzdem.
Ja, aus diesem einen Weihnachtsfest wurden mittlerweile 29. Was treibt Frank Zander dazu eigentlich an?
Also das rührt daher, dass mein Vater ein sehr sozialer Mensch ist, in Neukölln geboren. Und das betont er auch immer, er ist ein Straßenköter und weiß, wo er herkommt. Und er sagt immer, es kann jeden treffen. Ja, also jeder kann arm werden in irgendeiner Weise durch irgendein Unglück, wie auch immer. Und er hat sehr viel Empathie zu diesen Menschen. Und ich habe das so ein bisschen mit aufgesogen, als ich ein kleiner Junge war. Und wenn du Glück hast, ist okay, aber dann gib ein bisschen was ab. Und das ist seine Prämisse.
Uwe, kannst du dich noch erinnern an das Begehen dieses Raumes, wo dann Frank Zander stand, hast du ihm die Hand gegeben? Hat er euch alle begrüßt? Was war das in dem Moment?
Also das macht er bis zum heutigen Tag. Der begrüßt jeden Einzelnen, der da kommt. Und viele kommen ja auch mit Kindern, die eben sozial schwach sind. Und die ist für die ist ja nun was Größeres oder was Schönes, sowas zu erleben. Und ich sage mal so, das ist was ganz Bewegendes, was er bis zum heutigen Tag macht. Ist egal, ob der angezogen ist, gerade duschen war oder stinkt wie Hubert, so auf Deutsch gesagt. Das ist dem Frank Zander egal. Er sieht den Menschen darin. Und das ist das, was der Markus ja gerade sagte. Und davor ziehe ich bis zum heutigen Tag meinen Hut.
Es ist großartig, was Frank da ins Leben gerufen hat. Und dass es auch so lange bis heute noch anhält. Gleichzeitig holt es die Menschen nicht von der Straße, sondern es holt sie nur für einen Augenblick aus ihrem harten Leben heraus. Wie hast du es letztendlich dann geschafft, von der Obdachlosigkeit herauszukommen? Du hast gesagt, du hast einen Therapieplatz dann gefunden. Das ist aber ja nicht automatisch eine Garantie, dass man es dann schafft.
Ja, und dann ist es so, da war ich 7 Monate. Und nach 7 Monaten bin ich aus persönlichen Gründen gegangen. Dann kam ich hier wieder in mein geliebtes Berlin an und habe 3 Tage auf der Straße gelebt, ohne Alkohol zu trinken, was auf immer ging. Und dann platzte meine Narbe am Bein auf und dann bin ich zur Krankenstation gegangen von der Berliner Stadtmission, die eine hervorragende Obdachlosenarbeit macht. Von da aus bin ich ins Übergangshaus gegangen und damals gab es ja noch Sozialwohnungen, wo wir heute von träumen können. Und ich habe mir eine Wohnung gesucht und in der wohne ich jetzt seit fast 23 Jahren. Und ich bin seit über 25 Jahren trockener Alkoholiker. Ich habe mir damals einen Satz zurechtgelegt. Der ist wie ein Kreis, der ist nicht unterbrochen, weil ich nicht in Alkoholikergruppen gehe, weil ich das für mich sinnlos finde. Und ich habe mir einen Satz zurechtgelegt und der lautet da, ich kann nicht trinken, weil ich nicht will und ich will nicht trinken, weil ich nicht kann. So, und das zieht bis zum heutigen Tag durch. Jeder Tag beginnt mit diesem gleichen Satz. Und trink auch mal ein alkoholfreies Bier. Ich weiß, dass da 0,05% Alkohol drin. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Mittlerweile steht ja 0,0. Aber wenn man die Flasche drauf steht, umdreht, ist das eben halt so. Und dann ist es ja auch so, ich bin ja so ein kleiner Süßschnabel. Ich mag Schokolade und was wir sehen.
Ja, wir alle haben unsere Sünden. So menschlich.
Ja, ja. Und mein Freund Klaus, der hat noch so einen Privatbäcker, der bringt dann immer Sturmsäcke. Also Sturmsäcke sind Windbeutel mit. Da freue ich mir dann schon die ganze Woche drauf, dass der die Sturmsäcke mitbringt. Ja, das ist so. Und ich sollte das eigentlich nicht, weil ich Diabetiker bin. Und ich habe ja nach diesen ganzen Aufhören vom Alkohol, Krankheiten gekriegt, von denen die ich gar nicht haben wollte. Aber die ich immer noch habe.
Jetzt hast du gesagt, du hast über den Therapieplatz dann auch die Chance auf eine Sozialwohnung bekommen, in der du bis heute lebst. Diese Chance haben aber nicht alle, die auf der Straße leben. Der Senat verfolgt das Ziel, Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit bis 2030 in Berlin quasi zu beenden. Das Ganze mit Hilfe von Housing First, also das ist quasi eine Alternative zu Notunterkünften oder auch vorübergehenden Unterkünften, wo man die Prämisse verfolgt, gebt den Menschen erstmal eine Wohnung und dann können die weiteren Probleme, die es gibt, angegangen werden. Hältst du das für realistisch, dass das umgesetzt werden kann?
Es könnte umgesetzt werden, wenn sie nicht so eine Schickimicki-Häuser bauen, wo der Quadratmeter 6.000 Tacken kostet. Und das kann sich ja keiner leisten. Und die sollen auch wieder auf die Ebene der Sozialwohnung zurückkommen. Mhm. Warum machen sie das nicht? Wenn die wollen das versuchen zu schaffen. Gut, ich bin kein Politikfreund, davon abgesehen. Aber bloß, es ist halt so, dass ich kenne auch persönlich die Elke Breitenbach, die auch bei Housing First ist. Und da gibt es auch noch eine Professorin, die ich schon jahrelang kenne. Die setzen sich sehr dafür ein, dass eben sowas machbar ist. Genauso wie der Fußballclub Union, die bauen auch so eine Dinger, so Housing First. Mhm. Und da ist es eben halt so, es ist zu wenig. Es müsste mehr unterstützt werden und mehr von Senat gemacht werden. Wenn die bis 2030 alle Obdachlosen, denn jeder will ja nicht von der Straße weg, von der Straße weg haben wollen. Was wollen sie denn noch alles? Das soll klimafrei werden, sollen von der Straße weg. Was soll denn dann noch alles kommen?
Also mit Sicherheit eine große Herausforderung, aber zumindest mal ein Ansatz in die richtige Richtung, dass da deutlich hoffentlich was geschieht, was den Menschen auf der Straße hilft. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Jetzt ist es die eine Seite, die Stadt versucht mit ihren Mitteln, und es ist Politik, wir wissen, das kann dauern und es ist komplex, zu helfen. In der Stadt leben wir ja aber auch wir Menschen, wir Bürger, und wir selber haben ja auch die Gelegenheit zu unterstützen. Wir haben im Vorfeld eine Umfrage gemacht in der Community und einfach mal so gefragt, ja, wie helft ihr den Menschen ohne Obdach in Berlin? Und abgeschlagen auf Nummer 1 war, ja, wir spenden Essen und Kleidung, wenn wir es können. Das waren 61%, die das bejaht haben. Und wir hatten es vorhin auch schon im Gespräch, der Kältebus, ne, den man rufen kann, immer mit Vorsicht zu genießen, weil man sich auch die Einwilligung der Person, für die man den Kältebus ruft, auch einholen sollte, damit es dann nicht eben ungewollte Hilfe ist. Aber auch da ist ein Bewusstsein zum Glück in der Bevölkerung da. Manche haben auch geantwortet, nee, ich suche dann einfach ein direktes Gespräch. Ich versuche der Person einfach Respekt zu zollen. Ich bin einfach da. Vielleicht will die einfach nur kurz was mitteilen. Ja? Vielleicht kann ich auch nichts geben, aber ich kann zumindest meine Zeit schenken. Und andere sagen, ja, ich gucke auch wirklich ganz proaktiv nach Spendenaktionen, die dann vielleicht in der Zeit, speziell jetzt auch in der kalten Jahreszeit, existieren, dem man sich anschließen kann. Was würdest du dir aber ganz persönlich auch aus deiner Biografie auf der Straße von uns Berlinern, von uns Menschen, die hier leben, wünschen, wie man mit Menschen ohne Obdach umgeht und was man selber tun kann?
Also ich sagte ja schon zum Anfang, jeder kann auf die Straße kommen. Straßenleben ist leider kein Abenteuerspielplatz, das ist ein Kämpfen jeden Tag aufs Neue über. Zu überleben. Und man kann nicht jeden Obdachlosen was geben. Das ist immer mein Schlusssatz. Aber was man geben kann, ist, schenkt ihnen ein Lächeln. Und Lächeln zollt vor Respekt. Und Respekt sollte man vor jedem Menschen haben. Das ist immer mein Satz. Und der wirkt.
Der wirkt. Und vielleicht lassen wir den auch noch nachwirken. Uwe, jetzt haben wir viel gehört aus deiner Vergangenheit auf der Straße. Was machst du heute in der Gegenwart? Ich habe gehört, dass du Touren durch Berlin gibst, sogenannte Obdachlosentouren. Was können wir uns darunter vorstellen? Und vor allem, was mich auch interessieren würde, welche Reaktionen bekommst du dann von den Menschen, die diese Touren bei dir buchen?
Also ich bin bei Stadtführer beim Verein Querstadt ein. Querstadt ein ist ein Verein für politische Bildung. Mhm. Da wird nicht nur das Thema Obdachlosigkeit, sondern Wohnungslosigkeit und Migration gemacht. Und wir sind 4 Stadtführer, die das Thema Obdachlosigkeit haben. Und ich bin schon ziemlich lange dabei, sondern 10 Jahre. Und fast seit dem ersten Moment. Und ich erkläre den Leuten, wie es ist, wie schläft man draußen, um nicht zu erfrieren und so weiter und so fort. Und da sind manche Resonanzen ganz gut. Und was auch noch ein ganz wichtiger Hinweis ist, ich mache auch Touren mit Kindern. Mhm. Weil ich ja sah, wenn die Eltern aus der Wohnung fliegen, fliegen die Kinder mit und die können es nicht wissen. Und dadurch habe ich diese Kindertouren auch erfunden. Mhm. Und ich habe bis jetzt 1219 Touren gemacht.
Wahnsinn.
Das sind genau 5838,675 Kilometer, die ich gelaufen bin. Um den Leuten zu sagen, wenn ihr welche seht, fragt ihn, wie ihr sie helfen könnt. Denn Unsere Schichten als Stadtführer sind unterschiedlich. Jeder kann ja nicht gleich sein. Aber das ist mir eine Herzensangelegenheit, so eine Tour zu machen. Und manche verstehen es nicht, aber manche verstehen es schon.
Die es verstehen, Uwe, welche Reaktionen weckt das bei denen hervor?
Ja, das ist so, wenn sie dann nachfragen und dann nach der Tour, weil eine Tour geht ja 2 Stunden. Und da ist es eben halt so, dass ich sage, ja, ich habe dann noch Zeit. Mhm. Weil ich dann meinen Schlusssatz sah und mich auch bedanke im Namen des Vereins, in meinen eigenen Namen und so. Und dann ist es eben halt so, dann stehe ich eben mal eine Viertelstunde noch länger da. Ist mir doch egal. Aber die sollen es doch wissen, wenn sie so wissbegierig sind.
Ja, ja, schön, dann nimmst du dir die Zeit und...
Ich nehme mir die Zeit, dafür bin ich da. Und so sollte man das auch nicht machen. Einfach so, nee, ich habe jetzt meine 2 Stunden um und Tschüsskowski. Nee, das geht einfach bei mir nicht. Also bin ich nicht erzogen worden.
Jetzt machst du die Touren, die man bei dir buchen kann, mittlerweile auch schon für Kinder. Hast du da noch weitere Pläne, die...
Na, die Pläne, die sprechen wir als Team zusammen an. Okay. Mhm. Also das wird grundsätzlich alles im Team besprochen, wenn ich jetzt so eine Idee habe. Zum Beispiel, ich habe gemacht dieses Jahr eine und ich bin der Erfinder dieser Touren, fängt schon wieder an. Ich bin der Erfinder von Kältetouren. Mhm. Also wir machen einmal im Jahr, durch die Pandemie konnten wir das ja nicht, machen wir immer so eine Kältetour. Und dieses Jahr habe ich gemacht für die Arche Berlin. Mhm. Für den Pfarrer Sickelko, die sich sehr, sehr große Mühe geben. Dann habe ich gemacht für Gangway, für Franziskanerkloster, auch für die Stadtmission und so. Weil ich mir sah, Geld ist für mich relativ. Aber bloß den anderen hilft es. Denn alle Einnahmen, die darin kommen, die überweisen wir dann an den Verein, den ich vorschlage. Weil ich komme dann immer schon Anfang des Jahres um eine Ecke. Ich habe die Idee, wir könnten dieses Jahr den und den Verein mal nach zugute kommen, was lassen. Jetzt habe ich schon wieder eine Idee für Kinderdorf Berlin oder so. Ich weiß es noch nicht, aber das muss ich dann alle noch mit denen besprechen und die geben meist ihr Go.
Jetzt ist in drei Tagen, Uwe, ist Weihnachten. Hast du irgendwas, was zufällig auf deinem imaginären Wunschzettel draufsteht?
Ja, steht das. Ich fahre morgen weg. Weil ich bin kein Weihnachtsmensch, weil ich nie gewesen. Ich muss immer weg. Ich bin kein Familienmensch. Ich fahre nach Danzig, weil ich davon viel gehört habe. Und ich bin alleine und will meine Ruhe haben. Und so kann mir keiner auf den Geist gehen. Ich wünsche trotzdem schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in 2024.
Das wünsche ich dir persönlich auch und allen Zuhörern und Hörerinnen da draußen natürlich auch von unserer Seite.
Eins habe ich noch vergessen. Meine Tour ist zu buchen bei querstadt1.org. Draußen schlafen ist eine Kunst.
Wunderbar. Das dürft ihr euch da draußen bitte sehr gerne notieren. Uwe nimmt sich die Zeit für euch. Ja, wir sind mal wieder am Ende angelangt bei Kiez und Schnauze. Aber wir kommen schon bald wieder mit neuen wichtigen Themen, die unser Berlin ausmachen. Und ihr seid dann hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder mit on air. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen haben solltet zum Podcast, dann bitte immer gerne her damit. Schreibt dafür einfach eine Mail an info@wir.berlin oder schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wir.berlin.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.